Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom GuideCom Tech Talk. Auch heute wieder von der Zukunft Personal, auch mit besonderem Special-Gast heute. Wir haben eine kleine Blaskapelle, die hier vor dem Truck steht. Also falls ihr das hört, wisst ihr, es ist gute Laune direkt schon am Morgen. Aber auch, weil mein Podcast-Gast, der mir gegenüber sitzt, mich herzlich anlächelt. Und das ist ein Mensch, der wie wohl kaum ein anderer in Deutschland für Edge Analytics und Recruiting Know-how bekannt ist. Tim Verhoeven von Indeed. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Hallihallo, schön, dass ich hier sein kann. Und danke für die Blaskapelle.
Ja, ein besonderer Gast erfordert besondere Maßnahmen. Falls dich jemand noch nicht kennen sollte, magst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht mal erzählen, was dich gerade an Edge Analytics so begeistert?
Sehr gerne. Und vielleicht vorher kurzer Disclaimer, falls die HörerInnen das gar nicht im Hintergrund hören, weil das Noise Cancelling gut funktioniert, im Hintergrund ist echt viel Musik gerade und das ist schon sehr, sehr amüsant, muss ich sagen. Also, aber zurück zum Thema. Wer bin ich? Ich bin Tim Verhoeven, bin jetzt seit 16 Jahren ungefähr im HR-Bereich, habe die meiste Zeit davon im Recruiting gearbeitet und leite momentan den Talent Intelligence-Bereich bei Indeed. Und das Interessante bei mir ist vielleicht, dass ich als Statistiker im Hintergrund bin. Also ich habe Statistik studiert und das ist ja für die meisten im HR-Bereich eher etwas Abschreckendes, fand ich immer. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, mich da sehr darauf zu spezialisieren und Leuten, die keine Statistiker sind, näher zu bringen und zu helfen, wie sie bessere Entscheidungen mit Daten treffen können.
Es ist ein super interessanter Hintergrund, gerade weil HR ist ja eigentlich so Mensch-Menschen.
Ja.
Du kommst eigentlich eher von der Zahlenseite. Und ich glaube, das hat uns schon einen ersten Eindruck vermittelt. Damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht.
Oha.
Nicht viele und einfach ganz spontan, was dir einfällt. Eine wird auch ein Thema aufgreifen, was dich gestern Abend schon begleitet hat. Aber fangen wir erstmal an. Wir haben heute noch relativ früh. Frühstückst du eher süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Hast du ein Lieblingsfrühstück?
Rührei.
Klassiker, okay. Bist du ein Mensch, der immer alles durchplant oder eher improvisiert?
Sowohl als auch. Kommt immer auf die Situation an.
Das ist eine sehr gute Antwort. Ich glaube, das wäre auch meine. Dann, auf der nächsten Firmenfeier, finden wir dich eher in der Karaoke-Maschine oder immer auf der Tanzfläche?
Tanzfläche.
Gut, nach der Erfahrung gestern Abend, Tim, für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, Tim war gestern am Karaoke singen oder hat zumindest versucht. dann. Um mal weiter ins Thematische zu kommen.
Ich bin froh, dass wir nicht weiter über Karaoke.
Ich habe eine Pause gelassen, damit du es erzählen kannst. Aber das
Nein.
Recruiting in Zukunft. Mensch oder Maschine?
Mensch mit Maschine.
Mhm. Und wenn wir über Datenkompetenz sprechen, in Zukunft ein Basic Future Skill für jeden oder ein exklusives Expertenwissen?
Ich hoffe, ein Basic Skill für jeden.
Das macht die perfekte Überleitung für unser Thema heute, weil wir sprechen über Messbarkeit von Daten in HR und auch über die Zukunft von HR-Abteilungen, auch in Kombination mit Maschinen und KI. Ich habe dafür ein paar Thesen mitgebracht, mit denen wir
gespannt.
Uns dem Thema annähern können. Die erste ist noch relativ offen und allgemein. Wenn HR nur noch Daten liefert, verlieren wir dann nicht den Kontakt zu Menschen?
Also erstmal, wenn HR überhaupt Daten liefern würde, wäre es schon mal gut.
Okay, guter Start.
Ich glaube, es ist für mich nicht die Frage entweder oder, sondern die Frage des Fokus. Die Daten sollen ja helfen, bessere Entscheidungen mit Menschen und für Menschen zu treffen. Und momentan machen wir viel Daten um der Daten willen. Es werden irgendwelche Listen gepflegt mit den Daten, die wir eigentlich nicht mehr später bearbeiten und von denen wir keine Rückschlüsse haben und die Qualität stimmt nicht. Und ich hoffe, das wird sich ändern, dass die Daten und alles, was dazugehört, Technologien und so weiter, dazu helfen, dass wir wieder einen besseren Fokus auf den Menschen kriegen. Weil das ist ja der Grund, warum viele Menschen auch im Recruiting oder im HR-Bereich arbeiten. Aber Hand aufs Herz, und ich habe das Ganze 15 Jahre lang mitgemacht, jetzt oder 16 Jahre, du machst ja sehr, sehr viel, was überhaupt nicht damit zu tun hast. Du machst unglaublich viel administrative Arbeit. Es gab vor kurzem eine Studie, die rauskam, das glaube ich irgendwie 35 Stunden pro Woche, pro Monat, nur für administrative Arbeiten sind. Und jeder überlegt sich, man geht mal in seinen eigenen Mikrokosmos zurück und überlegt mal, wie oft er sich irgendwo durchklicken muss, Excel-Listen parallel pflegt, irgendwelche manuellen Anträge und ach, das ist ja Wahnsinn. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, warum wir da stehen, manchmal im HR-Bereich, wo wir stehen.
Wie schaffen wir es denn, Daten sinnvoll einzusetzen, um wieder diese Zeit mehr zu gewinnen?
Im ersten Schritt müssen wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich mit den Daten anfangen. Und da ist meistens das Problem, wenn ich mit vielen Unternehmen oder Arbeitgebern rede, dann ist häufig, ja, wir haben die und die Kennzahl, wir haben die und die KPI, eine Time to Hire beispielsweise, Und dann ist die Frage, wofür nutzen wir sie eigentlich? Haben wir denn ein Ziel? Haben wir etwas, was wir konkret damit machen wollen? Und in 9 von 10 Fällen ist die Antwort, nee. Ja, weil der Vorstand will es halt. Die Geschäftsführung will das wissen. Wir wollen das irgendwie machen. Ja, aber was macht ihr ganz konkret damit? Ja, wir reporten es. Und das ist schon so ein Zirkelschluss. Dadurch können die Sachen nicht besser werden. Das heißt, im ersten Schritt überlegen, was möchte ich eigentlich verbessern? Also einen vernünftigen Status quo erstmal sehen. Wo stehe ich gerade? Und auch mal ehrlich zu sich selbst sein, wo sind vielleicht auch Probleme? Und wir haben alle Probleme. Da hilft es nichts, wenn wir die Sachen schönreden, weil wenn wir sie jetzt schönreden, werden sie in 5 Jahren von KI wegrationalisiert. Und dann ist das Gejammer groß. Und ich glaube, da möchte eigentlich ja niemand hin, oder die meisten hoffentlich nicht hin, außer die, die vielleicht raus aus dem HR wollen, aber die, die wirklich Bock haben auf das Thema, die sollten die Chance jetzt eigentlich gerade nutzen, um sich da zu positionieren und erstmal auch den Finger in die Wunde zu legen, wo sind gerade die wirklichen Probleme. Und das wäre für mich die Grundlage, um später besser mit Daten zu arbeiten, um dann auch näher an den Menschen ranzukommen. Mhm.
Du hast gerade gesagt, häufig kommt es ja auch irgendwie vom Vorstand oder von oben, dass man sich damit beschäftigen soll. Mhm. Das bringt mich auch zu meiner nächsten These. Mhm. Daten geben HR die Chance, vom Verwalter zum Gestalter zu werden. Weil wir sprechen ja häufig darüber, eigentlich muss HR näher an die Geschäftsführung dran. Glaubst du, das stimmt?
Ja, hundertprozentig. Daten sind die Sprache des Business. Mhm. Also wenn ich versuche, Dinge zu argumentieren und habe keinen Business Case im Hintergrund, dann brauche ich es gar nicht versuchen. Ich habe ja in meiner eigenen Vergangenheit schon so oft gesehen, dass die gleichen Sachen, die ich vorgeschlagen habe, ohne Business Case, alle nur die Nase rümpfen oder die Augen verdrehen. Hast aber einen vernünftigen Business Case, warum es sich lohnt, warum es auch wirtschaftlich ist und nicht nur mit HR-Kennzahlen, sondern was die Auswirkung auf das Geschäft ist, auf das Business ist. In dem Moment schaffe ich es auch, meine Stakeholder mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit zu überzeugen. Und wenn ich sie überzeugen kann, werde ich ernst genommen. Wenn ich ernst genommen bin, kriege ich Verantwortung und dann wird es immer besser.
Das heißt, ROI, im Grunde genommen, die Geschäftigkeit hast du ja gerade schon gesagt. Welche KPIs eignen sich da am besten, um da in die Kommunikation zu gehen?
Naja, am Ende des Tages ist ja die Frage, womit macht das Unternehmen Geld? Mhm. So, es kann sein, dass ich eine Produktion bin und etwas produziere. Dann wäre zum Beispiel die Frage des Einflusses auf eine Produktion. Wenn wir Maschinen stillstehen haben, weil wir nicht genug Mitarbeiter haben, weil unser Recruiting nicht gut ist, dann kostet uns das pro Stunde x-tausend oder Millionen Euro. Ganz, ganz einfacher Case. Wenn ich eine Vertriebsorganisation habe, dann kann ich wiederum sehen, welchen Einfluss hat das auf den Umsatz, weil Vertriebler machen Umsatz. Das ist deren Kerngeschäft oder Kernaufgabe. Wenn ich 10% weniger Vertriebler habe, mache ich 10% weniger Umsatz. Das sind so die einfachsten. Also gucken, wie ist eigentlich das Geschäftsmodell aufgebaut. Das geht natürlich bei manchen Organisationen und manchen Geschäftsmodellen einfacher. Aber das wäre für mich die low-hanging fruit, darauf abzuziehen, welchen Einfluss haben die einzelnen Maßnahmen eigentlich genau darauf.
Hast du ein Beispiel, falls du darüber reden darf? Ich meine, in deinem Alltag begegnen dir ja ganz viele Geschäftsbeispiele, wo da Daten schon mal den Unterschied gemacht haben, dass eine HR-Abteilung mehr Standing im Unternehmen bekommen hat?
Total. Also gehen wir mal einfach so ein klassisches Beispiel, ist Einzelhandel. Einzelhandel überlegt normalerweise, wo will ich meinen nächsten Standort aufbauen? Das macht in der Regel ein Standortmanagement, die heißen in Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Das spricht aber nicht das Recruiting normalerweise mit oder leider bei vielen Unternehmen. Wir haben mal Standortanalysen durchgeführt, um einfach mal zu sagen, ey komm, guck doch mal, was ist überhaupt für ein Arbeitsmarktpotenzial in so einem Bereich überhaupt da. Weil es bringt nichts, wenn ich eine Filiale aufmachen möchte und die dann aber trotzdem einen Monat später erst aufmachen muss, weil ich nicht genug Personen habe. Und solche Dinge sind essentiell. Es gilt aber auch genauso für Logistikstandorte. Wenn ich in einem Radius irgendwo für günstiges Geld einen Logistikstandort hinmache, im Umkreis von 10 Kilometern aber niemand ist, den ich da überhaupt nehmen kann, dann habe ich ein Problem. Dann wird dieser Standort nicht funktionieren. Oder ich muss für sehr, sehr viel Geld Menschen dahin bringen, was dann wiederum die Wirtschaftlichkeit auch nicht mitbringt. Oder vielleicht dann ist es besser, einen Quadratmeterpreis 20 Cent mehr zu zahlen und dafür näher dahin zu gehen, wo die Talente sind.
Ich fand es auch total beeindruckend, eigentlich nachher den Case bei uns zu sehen. Wir haben Condor als Kunden und die standen vor der Herausforderung, dass sie innerhalb von 6 Monaten eine ganze Flugzeugflotte besetzen mussten. Das heißt, sie mussten über 1000 Stellen irgendwie besetzen. Und da ist mir die Logistik auch hinterher zu schaffen und dann hochzurechnen, okay, wir brauchen die und die Menge an Leuten. Vorne, wie viel müssen wir in den Funnel überhaupt rein auch schubsen? Enorme Leistung und schön, dass wir denen dabei auch helfen konnten, aber auch von denen klasse im Recruiting, wie die das umgesetzt haben, dass es ging. Damit das alles so funktioniert, braucht es ja die richtigen Kompetenzen. Darüber haben wir uns gerade bei Entweder-Oder schon kurz unterhalten. Deswegen die nächste These. Future Skills für HR heißt Daten lesen, Muster verstehen, aber auch Chancen erkennen.
Ja.
Also, nächste Seite dazu zu fügen.
Check. Nein, ich glaube, das sind halt viele Dinge. Ne? Ich habe tatsächlich irgendwann mal angefangen, mir zu überlegen, wie könnte eigentlich so ein Datenkompetenzmodell aussehen? Man muss ja ganz, ganz viele Sachen können und verstehen. Da gehört am Anfang natürlich dazu, du musst erstmal in der Lage zu sein, diese Daten vernünftig zu erfassen. Die müssen ja irgendwo herkommen und die müssen in einer vernünftigen Qualität herkommen. Das ist ein Spezialwissen, das müssen nicht alle HRs. Da reicht es, wenn du diese Kompetenz im Unternehmen hast. Genau wie tiefe Analyse-Skills, die müssen im Unternehmen sein, die muss aber nicht jeder HRer haben. Dann aber mit Daten arbeiten zu können und ein Data-Driven Problem-Solving zu haben, also das eine Herangehensweise, Probleme datengetrieben zu analysieren und auch datengetrieben zu lösen, das sind die Skills, die jeder haben muss. Und ich glaube, da muss man unterscheiden, es gibt Skills, die müssen nur in einem Unternehmen vorhanden sein, die kann die HR-Abteilung haben, die kann vielleicht auch eine fremde Abteilung mit reinbringen, die kann man als Dienstleistung mit reinkaufen, whatever, das ist komplett egal. Und es gibt welche, wo ich sage, die muss jeder können. Jeder muss in der Lage sein, Daten nutzen zu können. Jeder muss in der Lage sein, Daten vernünftig zu interpretieren, Ableitungen von diesen Daten auch zu treffen, mit Daten zu argumentieren. Das sind so die Dinge, die, wo ich sage, das sind die Skills, die eigentlich jeder haben muss im HR. Und die anderen sind eher Spezialfunktionen. Bei einem größeren Unternehmen hast du dann Leute wie mich irgendwie als People Analytics, Talent Intelligence, Einheit oder Funktion oder extern oder wie auch immer. Und kleinere werden sich das vielleicht eher über Fremdabteilungen oder Dienstleister oder sonst irgendwas mit reinholen.
Ja, bei vielen Unternehmen ist ja gerade die nicht diese Größe, was du auch sagtest, da muss das irgendwie jeder können. Ich frage mich nur, gerade HR hatten wir gerade auch schon, sind Menschen, die vielleicht gar keine Affinität zu Daten haben. Wie schaffe ich das, dass jeder dann wirklich die Kompetenzen so aufbauen kann, um damit auch sicher umzugehen?
Es gibt immer so ein schönes Dreieck, was ich da reinnehme. Und zwar einmal können, wollen und dürfen. Mhm. Und nur wenn all drei zutrifft, werden die Menschen das umsetzen. Das Können kannst du halt mit Trainings machen. Da gibt es leider im Bereich noch sehr, sehr wenig. Ich persönlich arbeite da gerade auch so ein bisschen an einer Konzeption, was man vielleicht auch machen kann, einfach mal um den Markt zu verstehen, was ist der Bedarf überhaupt gerade. Das ist das eine, das Können. Das Wollen, das ist manchmal das Spannende, weil die Leute ein bisschen Angst davor haben. Wenn du nicht täglich mit Daten arbeitest, dann kommt plötzlich eine Excel-Tabelle und denkst so, oh mein Gott, das ist ja viel zu kompliziert und dann arbeite ich lieber irgendwas anderes. Das ist schwieriger. Da muss man dann überlegen, wie kann man Leute da motivieren, wie kann man ihnen die Ängste nehmen. Das ist Leadership-Aufgabe, also von der direkten Führungskraft. Und dann heißt das noch das Dürfen. Das heißt zum Beispiel, ich muss auch compliant arbeiten können. Ich muss die richtigen Prozesse haben, dass die Dinge auch funktionieren. Das ist dann meistens Top-Level-Decision-Making. Das heißt, der CHRO, der CEO, der was auch immer Geschäftsführer, das ist die Aufgabe von denen. Nur wenn alle drei sind, werden die Menschen das machen. Ich glaube, es ist ein Trugschluss, den wir in der letzten Zeit immer wieder hatten und den hatte ich selber auch. Du musst die Menschen nur trainieren, dann klappt das, ne? Dann hast du einen von drei Bausteinen bearbeitet und trotzdem werden es die Menschen nicht umsetzen, weil sie vielleicht immer noch nicht so richtig überzeugt davon sind oder weil sie überzeugt sind, aber es nicht dürfen.
Gerade aktuell ist es ja auch schwierig, weil wir so viele Dinge haben, die sich verändern.
Total.
Und Menschen sind Gewohnheitstiere, wir tun uns einfach schwer mit Veränderungen. Und wenn dann so viele Sachen auf einmal kommen, macht es das ja auch schwierig, neue Sachen einfach so noch zu adaptieren.
Absolut.
Und irgendwo ist das ja ein Stück weit auch davon abhängig, wie das Unternehmen strukturiert ist. Also es ist ja immer sehr individuell. Hast du trotzdem so einen Tipp aus deinem Alltag, den du mitgeben kannst, wo du merkst, das funktioniert vielleicht am häufigsten, nicht bei jedem, aber am häufigsten?
Ich glaube, das Einfachste, was du machen kannst, guck in einem Unternehmen, wo die Kompetenz schon da ist. Meistens hat das Marketing einfach auch schon viel Kompetenzen in dem Bereich. Die haben meistens auch schon die Zugänge zu den Tools und so weiter und so fort. Das ist für mich so die low-hanging fruit, weil da ist viel Know-how. Das musst du nicht einkaufen, das musst du nicht bezahlen. Und die meisten Menschen sind ja auch eigentlich ganz dankbar, wenn du mal fragst, kannst du mir helfen? Also die wenigsten Menschen reagieren auf so eine Anfrage negativ. Das heißt, du verbesserst vielleicht sogar noch deine Beziehung mit dem Marketing, du lernst etwas, du hast keine Kosten. Das ist für mich so ein absoluter No-Brainer, der aber noch viel zu selten gemacht wird.
Glaube ich auch. Zwischen den Abteilungen kann man noch sehr viel gute Potenziale auf jeden Fall heben. Stefan und ich haben uns in der Folge über Employer Branding auch darüber unterhalten. Employer Branding ist ja auch nah am Marketing dran, wo es da eigentlich auch Synergien gibt. Also auch da super spannend.
Bist du eigentlich organisatorisch im Marketing angestellt?
Ja.
Oh, so ein Zufall.
Wie kommen wir da drauf? Wir haben bei uns unterschiedliche Geschäftsbereiche und einen Zentralbereich. Marketing gehört zum Zentralbereich, weil wir uns um alles kümmern.
Sehr gut. Guck mal, dann hast du ja die Kompetenz, die andere Bereiche vielleicht bräuchten.
Ja, bei uns ist es auch tatsächlich so, wenn wir jetzt speziell über das Thema KI reden. Wir haben auch einen Zentralbereich, der sich speziell um KI-Weiterentwicklung kümmert bei uns. Und die haben auch dafür gesorgt, dass wir intern uns mit dem Thema auseinandersetzen und bei uns auch Kompetenzen aufbauen.
Super wichtig, super wichtig.
Wo dann auch mit Gamification gearbeitet wurde, wo wir Quiz haben, wo man sich Punkte erspielen konnte, wenn man Prompts ausprobiert hat und so. Also das haben die echt sehr, sehr gut gemacht.
Guck mal, und Gamification ist ein schönes Beispiel zu dem, was ich gerade sagte. Du arbeitest am Können und am Wollen. Weil das Gamification dich motiviert wiederum, die Dinge zu machen und gleichzeitig durch das Training trainierst du das. Das sind schon mal zwei coole Möglichkeiten, wie du sowas verbinden kannst.
Ja, vor allem, es gab auch einen Gewinn. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches, aber ich habe nicht gewonnen.
Oh.
Es wird auf jeden Fall was in Aussicht gestellt. KI ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich noch eine These für dich. Recruiting-Teams brauchen in Zukunft mehr digitale Kollegen als echte. Stimmt das?
Ja. Ich musste überlegen ganz kurz, weil ich glaube, die Frage ist sehr, sehr komplex. Mhm. Ich glaube, dass viele der Tasks, wenn wir darüber nachdenken, die gerade im HR-Bereich sind, die Stand jetzt sind, die können zukünftig abgedeckt werden durch Maschinen, durch Bots, wie auch immer wir das ganze Kind jetzt nennen wollen. Da ist schon mal ein riesiges Potenzial. Ne? Denken wir an diese 35 oder 39 Stunden pro Monat, das ist schon mal riesig viel, riesig viel. Auf der anderen Seite denken wir dann nur über den Status jetzt. Wir denken noch nicht, was ist alles möglich. Und da ist noch ein riesigeres Potenzial. Also ich in meiner Arbeit nutze so unglaublich viel KI mittlerweile schon. Und da ist dann wirklich so 50% das, was ich bisher gemacht habe, was jetzt einfach weniger ist. Und die andere 50% der KI-Applikationen sind Dinge, die ich vorher nicht machen konnte. Und wo ich denke, ach cool, jetzt kann das vielleicht auch noch gemacht werden. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das sicherlich mehr, als was zukünftig noch aufgebaut wird als echte Kollegen. Wobei der Vergleich natürlich schwierig ist. Du kannst tausende KI-Agenten bauen und die würdest du dann gegenrechnen gegen 1000 Mitarbeiter. Ist nicht ganz so einfach. Mhm. Aber ich glaube, da geht es hin, dass wir mehr unterstützende Funktionen kriegen und die uns viele Dinge abnehmen werden.
Mhm. Wenn jetzt der Einsatz von KI dann mehr steigt, nicht nur vielleicht im entlastenden Bereich, sondern also wo Routineaufgaben übernommen werden, sondern auch vielleicht in anderen Bereichen, wie dass ein Chatbot die Erstgespräche führt mit Kandidaten, machen ja auch manche Unternehmen schon. Kommt dann die Empathie zu kurz im Recruiting auf Dauer?
Nee, überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Also nicht in den Beispielen, die du gesagt hast. Ich glaube, dass der Prozess weiterhin auch ab einem gewissen Punkt von Menschen begleitet werden sollte. Es gab vor kurzem eine Studie, die ganz spannend war, da waren, ich weiß nicht, 30.000 oder Interviews, die durchgeführt werden über einen Voice-Chatbot sozusagen. Da wurden die Erstgespräche durchgeführt. Und die KI war in den meisten Dimensionen besser. Sie hatte weniger Biases drin, wenn man das statistisch im Nachhinein ausgewertet hat. Und die Kandidaten waren nicht unzufriedener damit, weil sie aber auch wussten, es war nur ein Erstgespräch. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und nicht, das ist der Gesamtprozess. Fast alle Studien sagen, sobald die Frage kommt, würdest du auch so einen gesamten Prozess über AI dir wünschen, sagen eigentlich nahezu immer alle Leute, also nicht nur die Mehrheit, sondern alle Leute, nein, das wollen wir nicht. Kann sich in 20, 30 Jahren ändern, wenn jetzt eine Generation aufwächst, für die es so normal ist wie für uns googeln. Fairer Punkt. Aber das ist momentan noch nicht so.
Würdest du so ein Erstgespräch mit einer KI führen, wenn du dich jetzt umgucken würdest, wovon ich nicht ausgehe?
Aus Neugier total. Ja. Ne? Also ich fände das total spannend. Es gab ja früher schon Fälle vor 2018 oder 2017, Robert Vera beispielsweise, die eingesetzt wurde. Ich finde sowas erstmal total spannend. Hätte ich ein komisches Bauchgefühl dabei? Ja. Aber wahrscheinlich einfach, weil es neu ist. Und das ist natürlich jetzt deswegen das Erste, was jetzt kommt, glaube ich, für viele Menschen erstmal ungewohnt. Aber es bleibt spannend.
Ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast in der Studie, dass rauskam, dass der Bias runtergegangen ist, weil irgendwo ein Stück weit, die KI ist ja von jemandem trainiert. Das heißt, der Bias ist ja ein Stück weit übernommen.
Ja.
Da hätte ich eher vermutet, dass es vielleicht sogar nach oben geht.
Ich glaube, das Spannende ist ja zu gucken, es wird halt mit den menschlichen Biases verglichen.
Okay.
Wenn wir immer mit überlegen, gibt es einen Nullpunkt, war sie komplett biasfrei? Nein, da wird wahrscheinlich auch in 100 Jahren das Problem noch da sein, weil es das am Ende des Tages nicht gibt. Es ist ein Ideal. Aber ist es besser als die menschlichen Decision-Maker? Ja, weil der Mensch noch mehr Biases häufig hat im Durchschnitt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht die ersten Gespräche zukünftig über irgendeine Form von Chatbot oder wie auch immer Avatar genutzt werden. Und dann ab einem gewissen Punkt kommen die Menschen ran, weil du willst ja auch wissen, mit welchem Menschen arbeitest du zusammen.
Ja.
Also wenn wir beide uns hier gegenüber sitzen, dann überlege ich mir, könnte ich mit dir jetzt zusammenarbeiten? Und nicht, wenn wir in einem Bewerbungsgespräch waren. Wenn das jetzt nur mit einer AI wäre, dann wäre, oh Gott, jetzt komme ich an irgendwann ersten Arbeitstag ins Büro und dann so, ja, aber die kenne ich ja alle gar nicht. Das ist aber komisch. Ne? Das wollen wir ja vermeiden. Und das würde zu einem großen Frustpotenzial führen.
Ja, das glaube ich auch. wenn, du hattest ja vorhin gesagt, dass gerade viel Befürchtungen entstehen, dass die HR-Abteilung wegrationalisiert wird, ja, auch unter Umständen von KI. Mit dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, was kannst du da als Botschaft den Leuten mitgeben, ob die sich wirklich Sorgen machen müssen, dass sowas eintritt?
Ich glaube, ihr habt es noch in der Hand. Ne? Noch ist die Phase, wo ihr es selbst mit verantworten oder mit beeinflussen könnt. Denn die Firmen, die sich jetzt zurücklehnen und denken, ja, ich muss mich mit den ganzen Themen nicht beschäftigen und ich bleibe weiter reaktiv, das sind die Abteilungen, die als administrativ, als Ballast, als Cost-Center wahrgenommen werden. Das sind die, die wegrationalisiert werden. Muss man ganz offen sagen. Die, die aber jetzt anfangen, daran zu arbeiten und sich jetzt noch zu positionieren, das sind ja die, die im Unternehmen auch zeigen, dass sie einen strategischen Mehrwert haben. Wenn eine HR-Abteilung nicht als strategischer Mehrwert erkannt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass sie dann irgendwann bei der ersten Wegrationalisierung auch wegrationalisiert. Das ist ganz normal. Das ist nun mal momentan die Situation. Und das ist auch momentan eine geile Chance. Du kannst eine dazu führen, dass dein Job besser wird und die Sicherheit deines Jobs auch noch optimieren. Das ist doch sensationell. Deswegen, das sollte man machen. Und da haben wir alle was von.
Ich bin ganz gespannt, in welche Richtung das noch geht.
Total, total.
Damit kommen wir nämlich auch langsam zum Ende. Aber ich habe noch eine ganz persönliche Frage an dich, die dazu sehr gut passt.
Oha, oh, jetzt bin ich gespannt.
Stellen wir uns vor, wir sind jetzt 10 Jahre weiter, also 2035.
Ja. Oh Gott.
Und du blickst zurück. Was wünschst du dir, was sich durch Azure Analytics und KI bis dahin am meisten verändert hat?
Ich wünsche mir auf jeden Fall, wenn ich zurückblicke von 2035 auf dieses Jahr, dass sich viel mehr mit Fakten auseinandergesetzt wurde, dass viel weniger Fake- und Pseudowissenschaften im HR-Bereich existieren und dass sich durch die Arbeit mit Daten HR zu einem wirklich wichtigen und essentiellen Teil des Business entwickelt hat. Weil ohne das wird es nicht gehen.
Super, Tim. Vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke und dass du uns so viele Potenziale für die Zukunft gezeigt hast.
Wir sehr gerne.
Sind ganz gespannt und gucken, was passiert. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß auf der ZP. Und vielleicht gehen wir gleich mal eben die Blaskapelle suchen, weil ich höre die nicht mehr im Hintergrund.
Verrückte Welt, ja. Verrückte Welt.
Dankeschön.
Danke auch.